Wundersam, oder? Also ich meine, ohne dass das jetzt ein aktuelles Thema ist, machen wir es jedes Jahr wieder neu zum Thema Advent, Vorweihnachtszeit und Weihnachten zu haben. So ein Stück Kirchenjahr, das wir so in unsere Freikirche rübergerettet haben. Warum eigentlich? Warum Advent? Advent heißt Ankunft. Wie so auf dem Bahnhof, ja, wenn der Zug einfährt. Ich habe so gedacht, das hat etwas mit unserem Zeitempfinden zu tun, dass wir diese Adventszeit sehr nötig haben. Wir leben so dahin, ja, manchmal hat man Geburtstag, vielleicht sogar ein runder Geburtstag, da merkt man, ups, ja, merken tue ich es zwar nicht, aber ist eine neue Zahl vorne dran. Aber im Grunde genommen merkt man, im Erleben der Zeit nicht viel Veränderung. Man altert so dahin, hat mir ein Geburtstagskind gesagt gestern. Oder man altert vor sich hin, irgendwie so, ja, muss man gerade noch das Wort Schimmeln da einfügen für Altern. Eine Zeit, die scheinbar endlos so irgendwie vorwärts geht und es tut sich nichts. Und dann kommt der Advent mit ganz besonderen Themen an jedem einzelnen Sonntag und der Advent sagt uns, doch, es gibt eine Wende. Es geht nicht ewig so weiter, es gibt eine totale Wende. Und dann gibt es so Bilder, die uns da abholen und die uns mit reinnehmen und die uns so also ein Gleichnis geben aus dem Alltag, wie zum Beispiel die Nacht, die hat jetzt lang genug gedauert, wir haben uns so an die Dunkelheit gewöhnt, aber pass mal auf, noch wenige Viertelstunden und der Tag bricht an. Und wenn man ganz genau guckt, dann sieht man schon so am Horizont so einen dünnen, so dunkelgrauen Streifen. Es wird wieder Tag. Das ist Advent. Wir haben vom Licht gesprochen und gesungen und von der Finsternis. Und das klingt so ein bisschen nach Geheimcode. Was heißt eigentlich Finsternis? Was ist damit gemeint? Wir sind doch im Licht und es war schon immer Tag und Nacht, dass da tut sich eigentlich nicht viel. Und auch das hat etwas mit Advent zu tun. Weihnachten und Advent ist eine Zeit, weil es die dunkelste Zeit des Jahres ist. Die Tage werden immer kürzer. Dann kommt der dunkelste Tag, der kürzeste Tag. Und dann werden die Tage wieder länger. Was ist Finsternis? Finsternis ist, dass keine Liebe in der Welt ist. Man sagt, Weihnachten sei das Fest der Liebe. Und es steckt viel mehr Wahres drin, als wir ahnen. Wir denken vielleicht, ja, das ist so ein typischer Ausdruck der heutigen Zeit. Man kann mit Weihnachten, mit der Geburt Jesu nichts mehr anfangen. Also was sagt man? Man einigt sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und sagt, es ist ein Fest der Liebe. Aber es ist wirklich ein Fest der Liebe, das sich aber mit der Geburt Jesu Christi verbindet. Denn er ist die Quelle der Liebe und kein anderer. Wir freuen uns, dass Jesus wiederkommt und wir werden es erleben, wie seine Liebe dieses Land füllen wird. Wir haben es vorhin gesungen. Das Größte ist, dass Jesus die Liebe Gottes in unsere Welt gebracht hat. Und seitdem ist eine Quelle in der Welt eine Quelle der Liebe. Und diese Quelle ist nur in Jesus. Seit Ostern wächst es und breitet sich aus. Es ist deswegen nicht so hochgegriffen, weil Liebe die größte Mangelware ist, die wir haben auf der Welt. Wir denken vielleicht, Erdöl ist knapp. Die knappen Ressourcen, da redet man immer mehr. Geld ist knapp, die Finanzsysteme brauchen mehr Geld, damit wieder alles in Schwung kommt. Aber die größte Mangelware ist Liebe. Damals schon, noch viel mehr als heute. Paulus schreibt einen Brief an die Menschen in Rom. Was war Rom? Rom war die Welthauptstadt des Sadismus. Menschen wurden in der Öffentlichkeit in einer Arena ganz echt von Löwen zerrissen. Und es waren nicht etwa ein paar kranke Hirne, die sich das im Internet angeschaut haben, sondern die ganze Stadt war dazu eingeladen, eine große Volksbelustigung. Und wie groß war die Freude, wenn der Kaiser den Daumen nach unten zeigte und die Gladiatoren getötet werden konnte. Leitmotiv: Freude an der Macht und Freude am Zufügen von Schmerzen, Dunkelheit, Finsternis, und das seit vielen Jahrhunderten. Dazu gehörte auch die Stadt Korinth, eine andere Stadt, an die Paulus einen Brief schrieb, in der er auch gelebt hat, die Welthauptstadt des freien Sex, das Las Vegas des Altertums, das Gegenteil von Liebe, Leitmotiv Triebbefriedigung. Die Hormone haben die Steuerung des Lebens übernommen. Liebe wird in einer Welt der Finsternis mehr als alles andere gebraucht. Wir brauchen Liebe. Das muss die Menschheit am dringendsten erkennen. Das Geheimnis, wie Liebe möglich wird, wie Liebe Wirklichkeit wird. Wir werden nachher ein Lied miteinander singen. Ich habe mich kurz mit Luca darüber unterhalten. Es ist eigentlich ein Lied, das sehr schwer verständlich ist, weil die Sprache so altertümlich ist. Ich habe es jetzt gerade hier nicht hier vorne. Ich brauche mal ein Gemeindeliederbuch, um das vorzulesen. Dankeschön. Wie soll ich dich empfangen, heißt dieses Lied. Schon mal gehört, schon mal gesungen? Also ich persönlich finde, wenn die Sprache so altmodisch ist, dann könnte ich die Lieder gerade auf La 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 singen. Es geht so vorbei an mir. Und es ist wichtig, sich noch einmal vor Augen zu führen, was wir denn da eigentlich singen, wenn wir singen. Wie soll ich dich empfangen? Ich ist klar, aber dich, das ist Jesus, die Quelle der Liebe. Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Auf welche Art und Weise? Das ist doch mein Thema. Wie kann ich Jesus empfangen? Nicht, wie dekoriere ich meine gute Stube zu Weihnachten, das ist Nebensache. Aber wie empfange ich den Herrn der Herrlichkeit? O aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier, die ganze Welt schreit nach Liebe. O Jesu, Jesu, setze mir selbst die Fackel bei, gib mir eine Taschenlampe, gib mir Licht, gib mir Information in heutiger Sprache. Information worüber? Damit, was dich ergötze, mir kund und wissen sei. Auch gerade nicht eine Sprache, die uns geläufig ist. Oh, was für ein ergötzlicher Schweinebraten. Sagt kein Mann. Niemand sagt das. Damit, was dir Freude macht. Ich weiß. Damit ich weiß, was dir Freude machen würde, wenn du kommst. Ich möchte dir eine Freude machen, wenn du kommst. Sag mir das. Was kann dir Freude machen? Das ist die Aussage dieses Liedes, zumindest der ersten Strophe. Und das ist ja der Sinn, dass Gott uns Licht gibt. Dass er uns zeigt, was ihm Freude macht, wenn er einkehrt mit seiner Liebe. Advent, die Quelle der Liebe kommt. Und der erste Teil, eine Schuld, die nie getilgt ist. Ich lese aus Römer 13, Vers 8 bis 10. Da schreibt Paulus an seine Freunde in Rom, in der Stadt, der Welthauptstadt des Sadismus und der Macht und des Hasses: Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, und das kommt jetzt ein Zitat aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, schon damals sehr, sehr alt, 1500 Jahre: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Anderes Zitat aus dem Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alle Gebote sind in diesem einen Gebot zusammengefasst und finden ihre Bestimmung. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Liebe im ganz großen Maßstab, im globalen Maßstab, ermöglicht die Lösung für alle unsere Probleme. Wie wäre das, wenn die Menschen einander richtig lieben würden? Weltweit, nicht nur eine kleine Minderheit, sondern im großen Maßstab. Stellt euch vor, die UNO würde ein Konzept entwickeln, ein Bildungskonzept, wie man allen Leuten auf der Welt Liebe beibringt. Und die Leute würden es tatsächlich auch in die Wirklichkeit umsetzen. Was würde das für eine Veränderung bringen? Was wäre das für ein Advent? Was wäre das für eine Zeitenwende? Erste Konsequenz, alle laufenden Entscheidungen würden erst einmal gecancelt werden. Das wäre die erste Konsequenz innerhalb von 10 Tagen. Nicht alle Eheprobleme werden gelöst. Aber eine Lösung wird möglich. Und vieles wird ertragen. Die Liebe erträgt sehr, sehr viel. Häuser und Familien wären ein sicherer Platz der Geborgenheit für Kleine und für Große. Keine kleinen Kinder müssen sich mehr ängstigen unter ihrer Decke, wenn Papa und Mama sich wieder laut streiten oder gar handgreiflich werden. Zweite Konsequenz, das Ende der Kriege in Afghanistan, in Irak, in Somalia und sonst wo wäre gekommen. Abrüstung wäre gar kein Thema mehr. Wie viel Energie wird verschwendet? Wie viel Geld nur, um Sicherheitssysteme zu entwickeln? Einfach, weil wir uns gegenseitig nicht über den Weg trauen, weil wir genau wissen oder vermuten, der liebt mich nicht, der will mir nur Böses. Der nimmt mir weg, was ich brauche, der nimmt mir das Leben. Die Kriminalität wäre abgeschafft. Man könnte überall sicher leben, brauchte nichts mehr absperren. Ihr bräuchtet auch kein Antivirusprogramm mehr auf eurem Rechner, wenn ihr ins Internet geht. Und auch keinen Filter mehr. Dann könnten sämtliches Gefängnispersonal könnte umschulen. Ja, die könnten Erzieher werden oder ich weiß nicht, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sie könnten was viel Nützlicheres machen und alle Justizvollzugsanstalten könnte man zu was Besserem, vielleicht zu Ferienlagern oder so, umbauen. Keine Polizei mehr, es sei denn ein bisschen Polizei, um den Verkehr zu regeln. An Verkehrsunfällen kommen wir wahrscheinlich doch in Zukunft auch nicht vorbei. Endlich könnte man die Staatsschulden auf null zurückfahren. Unser größtes Problem ist im Grunde genommen die Unfähigkeit zu lieben und füreinander da zu sein. Liebe ist die Kraft, die Jesus in die Welt gebracht hat. Durch seine Geburt. Seine Geburt ist wie der erste Tropfen an einem Eiszapfen. Wenn die Frühlingssonne sich zeigt und Tauwasser entsteht. Fortgesetzt in der Auferstehung. Und dann ab Pfingsten ging es richtig los. Und wenn er kommt, dann wird die Liebe triumphieren. Wer liebt, so sagt Jesus, der ist jetzt schon das Salz der Erde. In Sachen Liebe stehen wir bei jedem Menschen in der Kreide. Kein Zweifel. Da müssen wir bei uns anfangen, ja? Wir haben in dem Lied, oder wir werden singen, setzt du uns die Fackel bei, damit, was dich ergötze, dir Kund und Wissen sei. Und was er uns klar macht, ist, was ihm freut, wenn uns klar ist, wir stehen bei jedem Menschen in der Kreide, mit Liebe. Als Christen halten wir die Kraft der Liebe in Händen. Wir haben sie kennengelernt, in unserem Leben erfahren. Paulus schreibt, die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen. Wenn wir Jesus kennen, sind wir begabt. Jeder hat die Gabe der Liebe. Sie ist universal. Ich brauche nicht danach fragen, was für eine Gabe habe ich. Habe ich wohl die Gabe der Liebe? Auf jeden Fall habe ich diese Gabe. Wir brauchen nicht mehr darum bitten. Wir haben es. Auch wenn wir ständig versucht werden, auf die Anwendung der Liebe zu verzichten. Darum, wenn wir mit Leuten aneinander geraten, lass uns immer daran denken, wir bleiben ihnen trotz allem die Liebe schuldig. Denn so stand es ja in dem Text, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Wir können unsere Liebesschuld nie abbezahlen. Es geht nicht. Wir können nie sagen, jetzt habe ich genug geliebt. Jetzt ist Schluss. Es ist eine bleibende Aufgabe. Es sind wie Schulden, die wir haben. So stehen wir bei jedem in der Kreide. Und wahrscheinlich wisst ihr, wie das ist, wenn ihr bei jemandem in der Kreide steht. Ihr begegnet dem auf der Straße und das Erste, was euch in den Sinn kommt, oh, dem schulde ich noch 200 Euro. Das ist der erste Gedanke. Und so soll es im Grunde genommen auch sein. Erinnern wir uns daran, wir sind Schuldner, Schuldner der Liebe. Die erste Aussage zum Thema Liebe, vergessen wir nicht, was wir jedem schuldig sind, die Liebe. Die größten Gläubiger sind Menschen, mit denen wir leben. Es sind nicht die Menschen, die ganz weit weg wohnen, sondern die Menschen, die tagtäglich uns ertragen müssen und mit uns auskommen müssen, denen wir begegnen. Wer ist der erste Mensch, den du begegnest, wenn du morgens aufstehst? Das ist dein Nächster. Dem bist du was schuldig. Wer ist mein Nächster? Große Frage des Pharisäers. Und Jesus erklärt es ihm. Es ist immer der Nächste, der, mit dem wir jetzt gerade zusammen sind, mit dem wir jetzt gerade unser Leben teilen, der jetzt rechts und links von dir sitzt. Ihr seid meine Nächsten, ihr sitzt vor mir. Ich bin euch was schuldig. Wir haben Liebe bekommen und daraus ergibt sich die Aufgabe, dass wir einander auch wieder lieben. Und schließlich der dritte Punkt, wer liebt, gibt mehr als gefordert. Mehr als gefordert. Das Gesetz, du sollst nicht, sind ja alle diese Gesetze, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Das ist Gesetz, ja. Das sind Verbote, was wir nicht dürfen. Da müssen wir aufpassen. Die Gesetze und das Gesetz fordert Respekt. Obacht, hier ist eine Grenze. Hier darf ich nicht rüber. Ich muss den in Frieden lassen. Es verhindert Grenzüberschreitung. Wirkt nicht negativ in das Leben des Nächsten hinein. Ich halte die Gebote, das heißt, mein Nächster braucht keine Angst mehr vor mir zu haben. Aber Liebe geht darüber hinaus. Liebe ist mehr als Respekt. Liebe sagt, tu deinem Nächsten nicht nur nichts Schlechtes, sondern tu ihm auch was Gutes. Hilf ihm. Wirk positiv in sein Leben hinein. Darum geht die Liebe nicht mehr mit der Frau des Nächsten ins Bett. Liebe tötet den Nächsten nicht, vergiftet seinen Hund nicht, schmeißt keinen Müll in seinen Vorgarten oder tut ihm sonst etwas Böses. Liebe hält die Gebote, aber Liebe tut noch mehr. Liebe stiehlt nicht. Liebe leiht auch nicht den Rasenmäher seines Nächsten für länger als einen Monat. Liebe will nicht haben, was dem Nächsten gehört. Wenn der Nächste gerade sich in Porsche geleistet hat, dann freut sich die Liebe mit. Tolles Auto, freue ich mich mit. Das ist Liebe. Darum erfüllt die Liebe das Gesetz. Über die 10 Gebote, manche stöhnen darüber, oh, auswendig lernen, oh, 10 Gebote, ganz viel. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten, solange Liebe unter uns lebendig ist. Zweite Hälfte, eine Zeit, die man erkennen muss. Paulus schreibt weiter an seine Freunde in der Welthauptstadt des Sadismus. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Seid ihr immer noch wach? Gut. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen. Das ist zwar altmodisch gesagt, aber können wir trotzdem gut verstehen. nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Jetzt ist klar, was das Ganze, was ich vorhin gesagt habe über die Liebe, was im Grunde genommen, was wir ja gelesen haben im Römerbrief im ersten Teil, überhaupt mit Advent zu tun hat. Das klang ja alles sehr allgemein, ja, Aufforderung zur Liebe, da predige ich sowieso immer drüber. Aber warum zur Adventszeit? Was hat das mit Advent zu tun? Advent erinnert uns daran, in welcher Zeit wir leben, in der Zeitenwende. Es geht nicht ewig so weiter. Wir schimmeln nicht ewig dahin. Es gibt eine Wende. Jesus kommt wieder. Er ist einmal gekommen, er kommt wieder. Es ist zwar in jeder Hinsicht dunkel auf der Welt, aber unser Herr kommt. Er ist gekommen und er kommt wieder und er richtet sein Friedensreich auf und sein Reich der Liebe. Und wer das weiß, der muss daraus Konsequenzen ziehen. Und das ist der Grund, warum dieser Wecker, dieser besondere Wecker, auf dem Konzept ist, das ihr in Händen haltet und auch am Anfang in der ersten Folie war. Das ist eine ganz besondere Erfindung. Also die Idee dahinter ist, es nützt nichts, wenn du weißt, dass du aufstehen musst. Es nützt nichts, wenn wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Und selbst wenn wir alle Details wüssten, wann genau und was nicht alles, es würde uns gar nichts nützen. Ihr kennt das alles. Ihr seid so noch in ganz tiefem Schlaf und plötzlich dröhnt der Wecker neben eurem Ohr und reflexartig streckt ihr eure Hand raus und patscht drauf und das Ding ist still und ihr schlaft weiter und ihr verschlaft, obwohl ihr einen Wecker habt. Dieser Wecker heißt Clocky. Eine Studentin hat ihn erfunden vor etwa 15 Jahren. Der hat Räder. Und immer wenn er weckt, dann wird ein Elektromotor in Betrieb gesetzt und der rollt weg. Also es nützt nichts, wenn du weißt, ich muss jetzt aufstehen. Der Wecker, der motiviert uns tatsächlich aufzustehen, hinterher zu rennen und den auszuschalten. Und wenn man schon mal richtig raus ist aus dem Bett, dann kommt das andere wie von selbst. Und so ist es eigentlich auch mit dem Wissen darum, dass Jesus wiederkommt. Es nützt nichts, wenn wir wissen, dass er wiederkommt, wenn wir nicht unsere Konsequenzen daraus ziehen. Wenn du die Zeit erkennst, dann ist es die Zeit zum Lieben. Wenn du die Zeit durchschaust, dann merkst du auch, wie dich das in Gang bringt. Wie es dir die Dringlichkeit vor Augen hält, jetzt ist Zeit zum Lieben. Wir leben die ganze Zeit im Advent, nicht in erster Linie im Zeitalter des WWW, des World Wide Web und der Globalisierung. Im Advent leben wir, wenn wir wissen, Jesus kommt wieder. Und das prägt jetzt schon unsere Zeit, die Zeit, in der wir leben. Wir gehen darauf zu. Und Paulus sagt, es ist wahnsinnig, es ist sehr, sehr nah. Es steht bevor. Denkt nicht, das ist irgendwann ganz weit weg. Drei Dinge sagt Paulus uns über diese Zeit. Es ist Zeit, wach zu werden. Dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Es ist Zeit zum Aufstehen, nicht nur zu registrieren, da dröhnt ein Wecker, aufzustehen. Wenn der Winter fast vorbei ist, dann wachen die Bären auf und die sagen sich nicht, oh, schon wieder Frühling, sondern die kommen raus aus ihrer Höhle und machen sich auf, um Lachse zu fangen. Es ist Zeit, die vielen Gelegenheiten zum Liebe üben, um uns herum zu entdecken, sie bewusst wahrzunehmen. Wie viele Gelegenheiten haben wir, aber wir verpassen sie, einfach weil wir vergessen haben, in welcher Zeit wir eigentlich leben, dass Jesus bald wiederkommt. Gelegenheiten sind ganz in der Nähe, viel näher als wir denken. Wie leicht lassen wir uns motivieren zu helfen, wenn etwas in Indonesien passiert ist. Ist gut zu helfen, bitte nicht falsch verstehen, oder Pakistan oder Afghanistan. Aber wir verpassen die Nöte, die es im ganz persönlichen Umfeld gibt. Die Wahrheit ist, wir haben nicht sehr viel Zeit, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist beinahe um, sagt Paulus. Der Tag steht vor der Tür. Und ich höre jetzt ganz viele Einwände, so, also nicht akustisch, aber ich spüre das, wieso. Wann hat Paulus das geschrieben? Vor 2000 Jahren, bitte? Und was ist passiert seitdem? Ist Jesus wiedergekommen? So, wenn Jesus jetzt in 2000 Jahren nicht wiedergekommen ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in den nächsten, sagen wir, 50 Jahren wiederkommt? Statistisch gesehen bei null. Das heißt, es ist nicht ganz korrekt, das zu sagen, weil er ist ja noch kein Mal wiedergekommen. Statistik baut ja immer darauf, dass etwas schon wiederholt passiert ist. Aber Paulus bleibt dabei. Es ist wahr, es ist wahr. Jesus sagt doch, er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Aber wenn schon im Dorf 100 Jahre kein Einbruch mehr passiert ist, was machen die Leute dann? Die lassen ihre Häuser offen stehen, weil sie gar nicht mehr damit rechnen. Trotzdem ist es wahr. Kann sein, dass es noch dauert, bis Jesus wiederkommt. Kann sein, nicht zu meinen Lebzeiten oder zu euren Lebzeiten. Vielleicht werden wir gestorben sein, wenn er wiederkommt. Vielleicht. Aber wenn wir dann längst gestorben sind, im Moment unseres Sterbens ist Abpfiff. Dann ist die Zeit um, dann ist das Spiel aus, dann können keine Tore mehr geschossen werden, dann kann nicht mehr geliebt werden. Die Tore müssen vor dem Abpfiff fallen. Und das ist alarmierend. Ich sehe hier eine ganze Reihe von grauen Köpfen unter uns, die so ihre persönliche Wiederkunft Jesu in nicht mehr allzu ferner Zeit erleben werden. Und sogar ich, wenn ich dran denke, wann habe ich Jesus kennengelernt? Vor gut 30 Jahren. Und wenn ich jetzt mal so in die Sterbetafel gucke, die aktuelle, dann habe ich im Durchschnitt noch 32 Jahre zu leben. Also genauso lang wie her ist, seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich noch, bis ich wahrscheinlich sterben werde. Das ist nicht sehr lange. Und das ist schade, wenn Jahre ungenutzt dahin gehen. Und es müssen ja nicht 30 Jahre sein, es können auch 10 oder 5 Jahre sein. Wer weiß das? Er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn wir uns auf die Liebe einlassen wollen, dann jetzt. Wir können nicht mehr warten, es ist Advent. Und das gilt auch für junge Leute. Wie viel Zeit bleibt, wer weiß das schon. Ich habe auch schon 17-Jährige beerdigt. Wenn du lieben willst, dann tu es jetzt. Warte nicht auf morgen. Zweitens, es ist Zeit abzulegen, was die Liebe behindert. Ihr merkt, ich gehe durch den Text einfach durch. Es geht von Vers zu Vers. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht. Es gibt Dinge im Leben, die vertragen sich nicht mit der Liebe. Es gibt Dinge, die bremsen, ausbringen zum Stehen. Man kann nicht auf mehreren Hochzeiten tanzen, man muss sich für eine entscheiden. Und Paulus weiß von drei solchen Bereichen, mit denen man aufhören muss, wenn man schlau sein will und die Zeit ausnutzen will. Erstens, hör auf, dich zu Tode zu amüsieren. Das Amüsieren ist so in Mode gekommen, ist mehr als in Mode gekommen. Es gibt viele, viele Menschen, die nur für das Amüsement, für den Spaß leben und von einer Party zur anderen eilen und nichts anderes mehr kennen in ihrem Leben und sich nach nichts anderem mehr ausstrecken in ihrem Leben, die ihr Leben damit füllen. Nicht in Fressen und Saufen. Man verschwendet sein Leben immer mehr, immer auf der Jagd nach der nächsten Party. Und all die kostbaren Momente, sie rauschen an uns vorbei. Lebt in der Liebe. Das geht aber nicht, wenn wir uns immer nur gehen lassen. Zweitens, hör auf, dich von den Trieben steuern zu lassen. Stichwort nicht in Unzucht und Ausschweifung. Sehr, sehr unmoderne, nicht nur von den Worten her unmodern, sondern auch vom Inhalt her eigentlich sehr unmoderne Aufforderung hier. Aber sie müssen gesagt werden, weil wir nach dem Wort Gottes fragen. Auf dem Gebiet werden wir auf Schritt und Tritt mit Versuchungen bombardiert. Man kann dem fast nicht entgehen. Und dann hört man so Sprüche wie, bei dem nächsten Mann wird alles besser, garantiert. Flirtportale machen es möglich. Man sagt, probier es doch mal, völlig unverbindlich und absolut harmlos. Da wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Wer dafür lebt, findet keine Zeit und keine Ecke in seinem Herzen mehr dafür, Gottes Willen zu tun. Es ist vorbei. Wir können nicht unseren Nächsten lieben und mit seinem Partner ins Bett gehen. Das geht nicht. Wir verletzen andere und obendrein uns selber. Drittens, hör auf zu streiten. Nicht in Hader und Eifersucht. Die einen kommen aus dem Partyfeiern nicht mehr raus, leben nur noch irgendwie so in diesem Koordinatensystem, letzte Feier, nächste Feier. Und die anderen, die können sich freuen, wenn sie Streit und Unversöhnlichkeit anzetteln können, irgendwo, wo sie unter Menschen kommen. Ich habe schon Christen kennengelernt, die so waren. Einer hielt den Rekord im Prozessieren in der Stadt. Er zog öfters einmal um, aber überall, wo er hinzog, schaffte er es, in einen Rechtsstreit mit den Nachbarn zu kommen. Über belanglose Dinge, 4 Zentimeter Grenzstreifen irgendwie bepflanzt oder so, irgendein Kleinkram. Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wer zerstreut, der kann sich nicht auf Jesus berufen, auch wenn er sagt, er sei ein Christ. Wie wirkt sich mein Leben aus unter den Menschen, unter denen ich lebe? Bin ich ein Friedensträger oder bringe ich Unruhe und Hader und Streit? Was ist der Effekt? Bin ich ein Sammler oder Brückenbauer oder bin ich das Auge des Tornados? Und schließlich der dritte Punkt, es ist Zeit anzuziehen, was die Liebe ermöglicht. Zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Morgens ziehe ich mich an, mache ich übrigens immer. Ziemlich zuerst, also erstmal ins Bad und dann umziehen, anziehen. Und der Zweck ist klar, meine Kleider sollen mich den ganzen Tag begleiten. Die sollen immer bei mir sein. Das ist das, was mir am nächsten ist, meine Kleidung. Wo ich hingehe, sollen sie auch sein. Und was ich tue, sollen meine Kleider mitmachen. Und Gott legt uns ans Herz, zieh nicht nur Hose und Hemd an, wenn du morgens aus dem Bett steigst, zieh auch Jesus an. Lass ihn den ganzen Tag über dabei sein, egal was du machst, egal was los ist, ob du in Stress reinkommst oder einen relativ entspannten Tag hast, egal wo du hin musst, lass ihn doch mitgehen. So kann Liebe gelingen. Paulus gebraucht hier auch den vollen Namen, zieht an den Herrn Jesus Christus. Und das ist kein Zufall, das ist volle Absicht. Der Herr, einer, der tatsächlich fertig bringt zu herrschen, einer, der Macht hat. Anziehen, das ist nicht nur so eine blumige, etwas verstaubte Ausdrucksweise, sondern es ist eine Realität, es ist wirklich so gemeint. Wir können Jesus anziehen. Jesus von Nazareth konnte lieben. Keiner konnte so lieben und kann so lieben wie er. Wer Jesus anzieht, kann, was er soll. Er kann lieben. Es ist ganz interessant, dass dieser Vers einmal dazu geführt hat, dass sich eine bekannte Persönlichkeit bekehrt hat. Ich habe so gedacht, da kann sich eigentlich keiner bekehren bei diesem Vers. Aber doch ist es passiert. Nämlich der spätere Kirchenvater Augustin im 4. Jahrhundert. Der war, bei Kirchenvätern denkt man, die waren immer fromm, die waren immer brav und so. Aber bei ihm war es genau das Gegenteil. Er hatte eine fromme Mutter und sehr streng und eine treue Beterin, die Monika. Aber er selber distanzierte sich davon, schlug mehr dem Vater nach, der kein Christ war, ein Heide. Als junger Mann feierte er wilde Partys mit allem, was dazu gehörte. Das über viele, viele Jahre. Er war ein begabter Redner und Rechtsanwalt. Und irgendwann kam der Punkt im Leben, wo er dessen überdrüssig wurde, wo er, verzeiht mir den Ausdruck, wo ihn das alles angekotzt hat, was ihn getrieben hat, all sein Leben lang. Und er hasste sich selber. Und er sehnte sich nach einer Erlösung aus dieser Tretmühle des Sex und des Amüsements. Er war süchtig. Und da begibt er sich zu seinem Freund, einem gewissen Alypius, und geht im Garten auf und ab und fängt an zu beten, ganz verzweifelt. Wie lange? Morgen und immer wieder morgen, keine Erlösung. Wie komme ich los von den schrecklichen Trieben in mir, die mich Dinge tun lassen, die mich zerstören? Er ging verzweifelt umher, auf und ab. Und mit einem Mal hörte er etwas wie die Stimme eines Kindes. Wie ein Singsang, nimm und lies. Versuchte sich zu erinnern, aber ihm fiel kein Kinderspiel ein, bei dem Kinder so gesungen haben. Aber er hat dann gedacht, das könnte doch ein Hinweis sein von Gott her. Vielleicht tue ich es einfach mal, nimm und lies. Und er dachte, was ist das nächste Buch, das hier in der Nähe ist? Er stand auf, da war ein Tisch im Garten, er ging hin, da lag das Neue Testament. Und er schlug das Buch auf und las Römer 13, Vers 13. Lass uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Und in diesem Moment war es, als ob Jesus ihn berührte und eine neue Kraft in sein Leben hineinkam, eine Kraft zu lieben. Und es wendete sich sein Leben. Und am Schluss wurde er dann der Kirchenvater Augustin, so wie wir ihn kennen. Ganz überraschend. Überspringt unsere Logik, unser Denken, aber so ist Gott. Lasst euch berühren. Zieht ihn an. Amen.